Ja, hallo Mari. Danke, dass du dich für ein weiteres Interview zur Verfügung stellst.
Vielen Dank, dir, was sie tun.
Kannst du über die Begriffe Erleuchtung und Erwachen etwas sagen? Es gibt ja Menschen, die unterscheiden da ganz strikt und beschreiben was anderes damit. Wie gebrauchst du die Begriffe?
Ich denke, dass Erleuchtung ein kontinuierlicher Zustand ist. Ein Erwachen ist eher ein Sprungbrett, ein momentanes Ereignis, was die Menschen aufrüttelt. Und dann folgt die Erleuchtung. Die Erleuchtung ist etwas, was ich als Zustand in Gott zu leben beschreiben könnte. Oder in dem Dao zu leben, in der Ewigkeit zu leben oder in der Stille. Als etwas, was uns in unserer ganzen Größe erfahrbar macht und andere diese Größe im Ansatz möglicherweise erfahrbar werden lässt. Und Erwachen ist ein Ereignis, das uns zufliegen kann, ein momentaner, fantastischer Moment, der alle Schleier wegzieht. Und wir sehen dieses gleißende, ewige Licht, was wir sind. Was wir dann mit diesem Erwachen machen, liegt ganz bei uns. Oft verweilen wir darin. Irgendwann fallen wir vielleicht wieder heraus. Und oftmals treffe ich auch Menschen, die sagen, ich war in einem Wunder und warum bin ich wieder aus diesem Zustand der Glückseligkeit herausgefallen? Was ist nur geschehen? Ich denke, genau dann geht es um die Erleuchtung. Noch einen tieferen Bereich in uns zu durchleuchten. Noch etwas mit diesem Licht zu füllen. Wir sind viele Schichten und eine Schicht möchte auch erleuchtet werden. Das Erwachen bleibt in einer gewissen Ebene möglicherweise stecken und dann durchleuchten wir diese Ebene, um noch mehr Licht zu sein, um auch diesen Schleier wegzunehmen. Das heißt, die Erleuchtung geschieht nach dem Erwachen. Als Kontinuität, als fortwährender Zustand. Aus dem Erwachen können wir wieder herausfallen. Wir können das Erwachen auch mit dem Moment beschreiben einer Verliebtheit. Plötzlich verlieben wir uns. Wir sind in einem Feuer. Die Welt ist völlig neu. Alles scheint Licht und gleißende Liebe zu sein. Alles scheint verzaubert. Und plötzlich ist dieser Zauber vorbei. Und dann beginnt die wahrhaftige, bedingungslose Liebe. Und so ist es mit dem Moment der Erleuchtung. Wenn der Zauber der Verliebtheit vorbei ist, beginnt die wahrhaftige Erleuchtung. Dann können wir nicht mehr entfliehen. Wir können uns wieder zurückziehen und auf den nächsten Moment warten, auf das nächste Verliebtsein warten. Aber es geht eigentlich darum, sich an die Arbeit zu machen und diese Schleier zu durchlüften und zu sagen, ja, ich habe ja schon gesehen und erkannt, ich bin diese Liebe und dieses Licht. Ich fühlte eine unglaubliche Größe. Ich fühlte meine eigene Überdimensionalität und möchte das aber in jedem Augenblick leben. Und sei er noch so banal und so klein und irdisch, ich bin das trotzdem. Darum geht es bei der Erleuchtung. Und das empfinde ich als diese Möglichkeit, diese Zustände zu unterscheiden.
Wie sieht das innerlich aus? Ist Erleuchtung der endgültige Wegfall von allen Identifikationen, besonders der Wegfall des Ich-Gedankens?
Ja. Ja. Es ist der Wegfall der Ich-Identität. Die Identität siedelt sich in einer übergeordneten kosmischen Kraft an. In einer Betrachtung, wo wir multidimensional sind, wo wir alles sehen, alles wissen, alles verstehen und einfach nur Liebe sind. Und dieser Zustand ist das, was ich als Erleuchtung beschreiben würde oder möchte. Und ein wundervoller Zustand. Jede Seele möchte das. Das ist Freiheit, das ist Expansion, maximale Ausdehnung und das im irdischen Bereich. Und wir ziehen damit eine Schwingung in diese Vibration auf die Erde, die andere erleuchtet, die anderen hilft, ihre Schleier beiseite zu schieben, die kleinen Dinge nicht mehr ernst zu nehmen, ihre Ich-Identität ebenfalls aufzugeben und in ihr großen Seinszustand zu gehen. Ich denke, dass wir trotzdem individuelle Energie sind. Natürlich können wir uns mit allem verschmelzen, mit allen Wesen, mit Gott, der Göttlichkeit, mit der Ewigkeit, mit dem Tao, mit allen Meisterseelen, Buddha, Jesus, den Engeln, wer auch immer für uns eine große Bedeutung hat. Wir können eins werden. Und trotzdem können wir uns wieder herausbewegen und uns als individuell erfahren. Das steht nicht im Widerspruch. Das ist wie das kosmische Ein- und Ausatmen. Wir sind eins und sind gleichzeitig wieder individuelle Energie.
Es wird ja auch oft berichtet, dass bei erleuchteten Menschen, dass die Individualität sogar zunimmt, nämlich weil alle Schleier und Konditionierungen aufgelöst worden sind. Ne?
Dass die
Individualität
zunimmt,
genau. Also erst richtig durchscheint.
Ja, genau. Also. Aber das ist eine kosmische Individualität. Das ist eine andere Qualität und das ist so wundervoll. Jede Schneeflocke ist einzigartig, jeder Wassertropfen ist einzigartig. Und trotzdem ist der Ozean ein großes Ganzes oder ein Schneeberg ist ein Schneeberg. Diese Einzigartigkeit basiert auf unserem großen, wirklichen Besonderheit. Und dieses, was wir als Ich-Einzigartigkeit empfinden, ist nicht wirklich unsere Einzigartigkeit. Das kann uns sogar als Hindernis dienen, zu unserer kosmischen Einzigartigkeit zu finden. Wir sollten versuchen, das nicht zu verwechseln. Jedes Gesicht ist anders. Jede Stimme ist einzigartig. Jeder Ausdruck, jede Aura ist einzigartig. Es ist unvorstellbar, wie groß diese Schöpfung ist. Jeder Grashalm gleicht niemals dem anderen. Und da sind wir an dieser wirklichen Substanz von Schöpfung, von Kreativität und Erschaffenem. Ich denke, dass unsere ewige Einzigartigkeit, dieses Kleine, was wir als Ich-Identität erfahren, uns in gewisser Weise wie eine Aufgabe gibt. Aus dieser Identität wieder das Große und Ganze zu sehen und zu finden und damit diesen kleinen Bereich der Abgegrenztheit zu integrieren. Mitzunehmen. zu erleuchten, zu durchleuchten, kollektiv in ein höheres Feld zu bringen. Wie ein gewisses Spiel, und wir sind Spieler, unsere Aufgabe ist, geh hinein in diese spezifischen Situationen. Es kann dir das Leben kosten, es kann dir alles nehmen, es kann brutal sein. Und wir gehen hinein. Wir sind mutige Ewigkeit. Wir nehmen alles auf uns und versuchen, dieses Große da hineinzubringen. Und wenn wir das tun, fühlen wir uns jedes Mal vollkommen erfüllt und glücklich. So wie wir auch Länder bereisen und wissen, wir können schwere Krankheiten dort bekommen. Oder es ist auch gefährlich. Es gibt dort gefährliche Tiere. Oder wir besteigen einen Berg, auf dem wir abstürzen können. Wir machen Wildwasserfahrten. Wir lieben das Abenteuer. Es ist unsere Natur.
Das heißt, die Menschen sind einzigartig, aber nicht besonders, sondern in ihrer Einzigartigkeit gleichwertig.
Ja, absolut wichtig. Dass wenn wir in dieser Komplexität des Erwachens und Erleuchtens eintauchen, uns niemals als etwas Besonderes begreifen. Das würde bedeuten, dass wir zurückfallen, dass wir wieder einer Ich-Haftigkeit anhaften. Und das sind besonders ausgewählte Fallstricke auf dem Weg der Erleuchtung. Wir sind nie mehr oder weniger als alle anderen Wesen. Wir sind kostbar. Jedes Wesen ist kostbar.
Die Menschen berichten, dass es ganz unterschiedlich passieren kann, dieser Wegfall der Identifikation. Weil einen ist es ein Ergebnis, was man auf dem mit einem Datum festmachen kann, und andere sagen, es war so ein Prozess und irgendwann wurde klar, da ist keiner mehr. Siehst du es auch so, dass es ganz einzigartig ist?
Ganz einzigartig. So wie wir einzigartig sind, ist auch unsere Erleuchtung einzigartig, weil wir einen einzigartigen Zugang zu dem großen Ganzen haben. Es ist nie vergleichbar. Wir alle würden ein anderes Erlebnis haben, wenn wir eine Mango essen. Und wir alle würden es anders beschreiben. Wir alle haben einen anderen Zugang zu der Erleuchtung. Und für uns alle bedeutet es, etwas anderes in diesem Zustand zu sein und zu verweilen, weil wir einzigartig sind. Ich denke, ein guter Lehrer wird jeden Studenten darin unterstützen, zu versuchen, dass er in seine Einzigartigkeit kommt, in seinen eigenen Zugang zur Erleuchtung. Sich selbst enorm zu schätzen weiß in diesem Zustand und sich nicht mehr oder weniger fühlt als alle anderen Wesen. Weil wir können nicht für einen anderen unsere eigene Erleuchtung geben. Denn die Erleuchtung ist eine ganz andere. Es wird etwas anderes in diesem großen und ganzen Spektrum damit durchleuchtet. Ein anderer Aspekt. Wir können nur helfen, ein gehobenes Feld zu erschaffen, in dem die Wesen erkennen, es ist alles doch nicht so, wie diese Realität es zu beschreiben versucht. Es ist eine Unglaublichkeit und ein ewiges Wunder darin. Und es ist Freiheit darin. Wenn wir helfen, diese Dinge zu erkennen, erschaffen die Wesen in sich diesen Moment, Sie können etwas abstreifen. Sie erkennen sich selbst wieder. Es ist also wie eine Heilung zur Selbstheilung. Eine Hilfe zur Selbsthilfe. Aus einem Zustand der Umnebelung herauszukommen. Aus einer Verwirrung herauszutreten und wieder klar erkennen zu können, wer wir sind.
Manche Menschen berichten von einer dunklen Nacht der Seele, also durch eine Phase, wo sehr viele Konditionen nach oben kommen und verdrängte Gefühle vielleicht auch und wo es bis zu dem Gefühl geht, vielleicht sogar ich sterbe. Hast du das auch erlebt oder ist es zwingend notwendig? Was kannst du dazu sagen?
Mein erster Moment, dieses Erwachen, die erste Phase, war komplette Glorie. Gleißende Glorie. Unvorstellbarkeit. Es war, als würde ich in einer Nacht durch die Dimensionen rasen und alles gleichzeitig sehen. Man würde es am ehesten beschreiben können mit einer eingänglichen Nahtoderfahrung. Nahtoderfahrung hatte ich bereits vorher, indem ich mich vom Körper losgelöst als Ewigkeit erfuhr, immer noch in einer gewissen Identität von Sein, aber nicht mehr in dieses gebundene Etwas, sondern vollkommen befreit. In dieser Nacht war es noch größer. Es war eine Reise der Überdimensionalität, die mich neu zusammensetzte und in gewisser Weise neu erschuf, mir neue Fähigkeiten schenkte. Heilen, sehen, hören, von Dingen, von denen ich keine Ahnung hatte, von denen ich nichts wusste. Ich wusste nicht, was Heilen bedeutet oder Geistheilung ist oder welche Menschen das tun auf der Erde. Ich wusste nicht, was Erwachen ist. Ich war ein unbeschriebenes Blatt. Mein Geist war völlig unbeteiligt. Es kam aus einer anderen Ebene. Als ich das erlebte und wieder in mein herkömmliches Sein zurückglitt, wurde mir klar, ich kann so nicht weiterleben. Ich möchte alles verändern. Ich möchte das leben, was ich dort erlebt habe, um authentisch zu sein mit dem, was ich erfahren habe. Also gab ich alles auf. Und es war wundervoll. Dieses setzte sich Jahre und Jahre fort. Ich heilte Menschen und erfuhr in diesem Raum der Heilung eine Ewigkeit, eine unvorstellbare Liebe zu den Menschen. Ich kannte sie überhaupt nicht. Völlig Fremde, die zu mir kamen und um Heilung baten. Und meine Liebe war unglaublich erweckt für alle Wesen, für jeden Moment, für alles Sein. Das tat ich Jahre um Jahre, vor ungefähr 3 oder 4 Jahren ging ich ein ganzes Jahr in einen Zustand des Fast-Totseins. Es war enorm, ich konnte mich nicht mehr rühren, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mein Körper lag leblos, Tag für Tag in meinem Bett. Und ich war in einem Zustand, da hätte mich jemand gefunden, äußerlich sicherlich gedacht hätte, oh, diese Person ist gestorben oder im Koma. Ich durchschritt noch einmal eine komplette Katharsis, einen Moment der Auflösung, ein intensives Feuer der Reinigung. Nach einer gewissen Zeit, nach einem Jahr, kam ich zu einer vollkommenen Erneuerung, einer Regeneration. Mit wieder neuen Möglichkeiten und Fähigkeiten, mit wieder neuer Kraft, mit wieder neuer Freiheit. Ich glaube, dass wir uns in Schichten bewegen und dass wir uns niemals fürchten müssen. Wir sind immer Ewigkeit, auch wenn es unbehagliche Momente gibt oder Situationen, die uns nicht schmeicheln. Wir können da durchgehen. Wir können etwas Großartiges aus dieser Ewigkeit in diese Dimension bringen, um anderen Menschen zu erinnern, dass auch sie das in sich tragen und dass auch sie sich nicht fürchten müssen, wenn es in eine Enge geht, wenn es in eine Form von Sterben oder Transformation bestimmter Attribute oder Bereiche in uns geht. Oder sogar, wenn wir unseren gesamten Körper aufgeben. Wir sind Ewigkeit. Wir sind einfach immer da. Wir wechseln nur die Form. Als ich dieses eindringliche Nahtoderlebnis hatte und im Raum schwebte ohne Körper, ich sah meinen Körper aus einer anderen Perspektive. An meinem Bett saß ein Freund und weinte bitterlich über meinen Zustand. Und ich rief ihm zu: Aber warum weinst du? Mir geht es großartig. Ich bin so frei. Ich bin vollkommen glücklich und erlöst. Es gibt keinen Grund für Tränen. Und ich schwebte durch die Zeit, durch den Raum, durch die Erfahrungen, durch die Erkenntnisse. Und es war wundervoll. Irgendwann landete ich wieder in meinem Körper und es war grauenhaft. Ich fühlte Schmerzen, ich fühlte Leiden und ich verstand seine Tränen. Aber diese Erfahrung hat etwas gemacht. Die hat mir gezeigt, wie alles durchdrungen ist, wie es ist zu sterben. Es ist wunderschön. Und auch unser Leben ist wunderschön. Wir sollten uns dieser Kostbarkeit bewusst werden. Wir sollten unsere Zeit auf der Erde und in diesem Körper nutzen, um Großartiges zu tun. Um zu lieben, um einander zu helfen, um Freiheit zu erschaffen. Um unsere Seele zu expandieren und wachsen zu lassen. Seele als der Ort in uns, der ewig ist.
Wenn die Identifikation wegfällt, ist es ja oft so, dass erstmal da Stille ist und auch eine totale Klarheit. Mhm. Aber dass es irgendwie sehr kühl ist. Und manche Menschen berichten dann, dass irgendwie später dann so ein Sinken ins Herz oder ins spirituelle Herz passiert, wo dann auch die Liebe fließen ja. kann. Kennst du diese verschiedenen
ja,
Phasen?
Ja, das hatte ich auch. Es gab eine Phase, wo ich sehr viel mit Gott und der Ewigkeit begann zu kommunizieren. Ich schrieb alles auf. Und es war sehr eigenartig. Weil es mich zutiefst deprimierte. Weil es alle meine Begrenztheiten hinwegfegte. Alle meine Bewertungen. Alle meine Enge. Ich verstand, dass für Gott oder für das Göttliche, für den ewigen Raum, dass wir immer gut sind. Dass wir immer geliebt werden, nicht nur, weil wir besonders sind oder etwas Besonderes getan haben, sondern dass diese Liebe einfach immer für uns da sind. Und diese ganze Anstrengung, dieses Mühen um die Liebe sinnlos ist. Wie können wir um uns etwas mühen, was immer da ist? Ich streifte ein konventionelles Bild an spiritueller Leistung ab. Das war ein Teil dieser Erfahrung. Und ich erlebte es in gewisser Weise als Wahrhaftigkeit oder als mich reinwaschen von diesen kleinen Erinnerungen an Bedingungen, an Religion, an Bemühen, an Regeln. Ein gewisses spirituelles Ich war davon betrübt, denn es wollte so gerne Gutes leisten und gelobt werden. Wenn wir sehen, dass die Liebe immer da ist, wofür tun wir dann das alles? Wenn wir sehen, dass wir immer in vollkommener Geborgenheit und Schönheit sind, warum dann diese verblüffende Überanstrengung? Wir leben in einem Zeitalter von Stress und Burnout. Wir sind es gewohnt, alles mit Leistung zu betreiben, selbst die Spiritualität. Lassen wir das alles weg. Ich sehe, wie Menschen, die zu mir kamen, selbst nach großen Prüfungen ihres Lebens, indem sie andere zutiefst verletzt haben, zum Beispiel, oder auch betrogen haben, zutiefst geliebt werden. Wenn ich für sie frage und die Worte der Ewigkeit spreche, erscheint diese unvorstellbare Liebe, bedingungslos und ewig, unerschütterlich. Was geschieht? Sie ziehen natürlich die Energien an. Wir ernten das, was wir sehen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Das ist unsere eigene Verantwortung. Wir bekommen das, was wir geben oder was unsere Vision ist. Aber wir werden immer geliebt, auch wenn wir Schwerverbrecher sind. Das ist schwer für uns zu verstehen. Wir möchten so an dieses Gut und Böse glauben und richtig und falsch. Das ist auch in Ordnung und wir brauchen das gesellschaftlich. Aber wir werden immer absolut geliebt. Wir werden nur alles, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, was wir in die Welt hineingeben, wieder erfahren. Das ist aber unsere eigene Erfahrung, aus der sich immer unser nächster Moment speist und unsere Qualität der Energie.
Wie spielt der Körper mit bei der Erleuchtung? Also gibt es eine eigene Erleuchtung des Körpers, die in alle Zellen geht? Oder?
Ich denke, wir erleuchten uns auf verschiedenen Ebenen. Wir erleuchten die Seele, wir erleuchten den Geist und wir erleuchten den Körper. Und die Erleuchtung des Körpers, da er der dichteste Raum ist, ist sehr herausfordernd. Im Körper haben wir andere Bedingungen wie in unserer Seele, die sowieso schon Ewigkeit ist. Unser Körper ist verbunden mit allen körperlichen Erfahrungen, die wir in diesem Leben und auch in anderen Leben machten oder in zukünftigen Leben machen werden. Das ist ein sehr dichtes Instrument. Im Körper ist das abgespeichert, was wir unser inneres Kind nennen. Erfahrungen, aus denen wir ohnmächtig, etwas ausgeliefert waren, indem wir vielleicht Schmerzen, Brutalität oder Nichtliebe erfuhren. Das sind Informationen unseres Körpers. Unser Körper hat Zellerinnerungen. Jeder Schmerz, jede Vibration ist eine Erinnerung im Körper. Wir sind dazu aufgerufen, das Schicht für Schicht zu vollziehen. Wir erleuchten in den meisten Fällen zuerst die Seele, dann den Geist. Der Geist in dieser Gesellschaft ist eher gewohnt, unruhig zu sein oder sehr verbunden mit dem Ich-Gefühl und der Ich-Identität zu sein. Das bedeutet dann, diesen Geist in Ruhe zu bringen, ihn anzuschließen an diese unvorstellbare Weisheit. Ein erleuchteter Geist ist weise, ist allumfassend, ist Energie. Aus dem Geist erscheint dann, dass wir hier materialisieren können. Er formt die Ideen der Seele in eine andere Ebene. Und durch unsere Gefühle, durch unseren Körper, scheint es dann auf der Ebene der Festigkeit. Die zweite Ebene ist also die Erleuchtung des Geistes. Und die weitere Ebene ist die Erleuchtung des Körpers. Durch all unsere Erfahrungen, Erinnerungen, in unserem Körper Licht zu schaffen, Vergebung, Liebe, Güte, Loslassen, Freiheit.
Ich glaube, Osho hat das geschrieben, nämlich, dass wenn Menschen in ihrem Leben schon nahe am Erwachen oder Erleuchtung sind, dass es dann auch eine große Chance ist, dass es während des Sterbens passiert, dass der Mensch sich dann, also alle Identität dann sich auflöst und der Mensch auch nicht mehr wiederkommen muss. Siehst du es auch so?
Du meinst, dass alle weiteren Reisen auf der Erde nicht mehr nötig sind?
Dass praktisch während des Sterbens die Chance sehr groß ist, dass Erleuchtung quasi passiert, das, im letzten Moment.
Das glaube ich sowieso. Das sehe ich auch so. Absolut. Ich glaube, dass wir alle erleuchtet sind. Dass die Dichte unserer Hier-Erfahrung diese Erleuchtung vernebelt. Das ist alles. Und es geht darum, diese Dichte zu durchleuchten, zu erleuchten. In den unterschiedlichen Frequenzen von Seele, Geist und Körper. Und wenn wir den Körper verlassen, was ich dann energetisch beobachte, die Basis, also ich spreche von den Energiezentren, Basis, Sakrale, Solarplexus, von den Chakren, ziehen sich in den Herzraum zurück. Und dieser energetische Körper, die mitunter spiritueller oder Kausalkörper genannt wird, steigen auf in die höheren Sphären. Das heißt, die Informationen, die hier verbunden waren mit der physischen Form, Basis, Sakrale und Solarplexus, ziehen sich als Informationsbestandteile in den Herz-Seelenraum und sind wieder überdimensional. Wir sind dann erleuchtet. Und alle Informationen des Lebens nehmen wir mit. Alle Identität, die wir hatten hier, alle Erfahrungen. Die Basis ist verbunden mit der physischen Form, mit der Materie, mit unserem Körper. Sakrale mit unseren Emotionen, mit unseren Ahnen, mit Geborgenheit, mit unserem inneren Kind und Kreativität. Und Solarplexus mit unserer Berufung, mit unserem Ich-Gefühl. Ich glaube, dass im Moment des Todes, wenn diese Freiheit erkannt wird, die Erleuchtung geschieht. Es ist vollkommen gleichzusetzen mit der Erleuchtung. Was wichtig ist, dass wir loslassen können. Dass wir keine Anhaftung haben. Dass wir wissen, wir sind unendlich. Wir werden nichts verlieren, sondern nur gewinnen in jedem Moment, selbst wenn wir sterben. Und in diesen alten Schriften des tibetischen Totenbuchs wird es sehr genau beschrieben, wie die Tibeter den Tod begreifen, welche genaue Philosophie sie dazu entworfen haben, wie wichtig dieses Nicht-Anhaften ist, wie wichtig es ist, als begleitende Menschen den Sterbenden diese Freiheit zu schenken, nicht mehr über materielle Dinge zu sprechen, nicht mehr über Dinge, die Anhaftung hervorrufen konnten, sondern nur über die Freiheit und über die Liebe Es ist wichtig, dass wir gut sterben. Frei. Wenn wir in Unfreiheit sterben, in Anhaftung, beobachte ich verwirrte Energie, Reste, die auf der Erde verweilen und hier mitunter herumirren und um Erlösung bitten. Das kann geschehen, wenn Menschen gewaltvoll aus ihrem Leben gerissen werden, in Kriegen, in Unfällen, in Gewalt, in Verwirrung, in tiefer Not. Die Not erzeugt dann ein so dichtes Schwingungsfeld, dass gewisse Anteile nicht mit aufsteigen können in diesen ewigen Raum, sondern in einer Verhaftung hier weiter existieren und um diese Erlösung bitten. In der Feng Shui-Tradition nennen wir das Geistanteile Verstorbener. Berlin ist voll von diesen Wesen, die in der tibetischen Tradition auch immer hungrige Seelen genannt wird, immer hungrige Geister. Es geht darum, diese zu erlösen, damit sie aus diesem Raum aufsteigen, sich mit ihrer Gesamtseele oder ihrem Sein wieder vereinen und einen neuen Zyklus beginnen können. Sobald wir nicht komplett sind, können wir das nicht tun. Es sind wie Unfälle. Eigentlich sterben Menschen großartig. Aber es gibt wie Schwierigkeiten dabei mitunter. So wie es bei einer Geburt Schwierigkeiten geben kann. Unser natürlicher Prozess, den Körper zu verlassen, ist bereits in uns angelegt.
Und diese nicht erlösten Anteile, also erstens, wie sind die wahrzunehmen, was machen die und was hilft ihnen, sich zu erlösen?
Wir sprechen in dem Feng Shui, in den alten Traditionen, von Geistanteil Verstorbener. Und das heißt, es sind Energiereste, die den Weg nicht in ihre Vollkommenheit gefunden haben, die in einer Anhaftung, Verwirrung oder großen Not oder durch Gewalt ausgelösten Not hier verhaftet sind. Wenn wir vollkommen befreit sind, steigen wir in andere Dimensionen. Wenn wir in starker Gewalt gestorben sind, kann diese Dichte sich nicht und mitunter nicht sofort befreien. Sie macht sich dann bemerkbar als Anteile. Wir als lebende Wesen nehmen sie als Dichte wahr, als Schwere, als Bedrückung, als Enge, als Kälte. Und es hilft einfach zu bitten, dass sie aufsteigen oder alle unsere geliebten himmlischen Wesen, alle unsere Buddhas, Krafttiere, Meister, Freunde zu rufen und ihnen zu helfen, dass sie diese Sphäre verlassen können. Mitunter machen sich diese Geistanteile sogar richtig materiell bemerkbar, weil sie sich wünschen, frei zu sein. Sie wünschen sich einfach, unsere Gedanken, unsere Hilfe, unsere guten Gefühle aufsteigen zu können. Wenn wir als kreative Wesen mit einer aktiv befreiten Seele etwas denken und ersinnen, entsteht eine Linie. Ich sehe das wie eine Energiestraße, die entsteht. Wenn wir also kreativ denken, oh, da ist ein unerlöstes Etwas, und ich möchte Freiheit schenken. Und wir denken, oh, ich rufe all meine himmlischen Freunde und baue eine Straße in das Licht, in die Dimension, die diese Freiheit schenkt, geschieht das bereits. Auch hier haben wir in allen Traditionen gleichermaßen diese Betrachtung, dass das geschehen kann, und auch in allen Traditionen Formeln dafür, wie wir helfen können. Die Chinesen haben einen Tag, in dem sie aller ihrer Verstorbenen gedenken und Dinge basteln, die sie dann verbrennen, damit diese Wesen aufsteigen können. Eine Hilfe, eine Prävention, dass das geschehen kann. Wir in der christlichen Kultur haben einen Tag, den wir Allerheiligen nennen. Wir stellen Lichter auf.
Totensonntag.
Ja, und den Totensonntag. Wir stellen Lichter auf, wir bitten, dass alle Seelen gut aufsteigen können, wir gedenken ihrer. Und in anderen Kulturen heißt es auch immer wieder, wenn wir darum bitten und das in Erwägung ziehen, und auch in manchen Sprachen wird erwähnt, dass mindestens 3 Menschen darum bitten sollten. Ich sehe diese Einschränkung nicht so. Wir können es auch alleine tun. Dann geschieht es. Und wir werden spüren, Räume verändern sich, Befreiung. Es geschieht etwas. Es ist ein viel freieres Gefühl. Wir haben plötzlich wieder den Raum zu atmen. Und wir haben anderen nicht sichtbaren Wesen geholfen, aufzusteigen, sich zu befreien, sich wieder zu inkarnieren oder eine andere galaktische Reise anzugehen, was auch immer sie wünschen. Und wir werden Segen erfahren. Die Wesen lieben einander. Wenn wir jemandem helfen, mit oder ohne Körper, werden wir immer auch Segen erfahren.
Halten diese Anteile sich quasi an die Menschen, an die nächsten Angehörigen oder Partner oder Verwandten?
Ja, ja. So ist es oft. Mitunter sind sie auch raumgebunden. Das heißt, es kann geschehen, dass wir in eine Wohnung ziehen oder eine Wohnung betreten und denken, ups, irgendwas stimmt hier noch nicht. Irgendwas bedrückt mich. Dann sollten wir genau das tun. Wir können einfach eine Kerze aufstellen und bitten, dass das geschieht, dass alle unerlösten Wesen jetzt aufsteigen können, dass sie allen Schutz für ihre Reise dazu bekommen und alle Liebe, die sie brauchen. Wir werden feststellen, die Räume verändern sich. Im Yin Feng Shui ist das eines der ersten Maßnahmen, die wir mit jedem Raum machen. So machen wir ein glücksbringendes Feld für unsere Aktivitäten und stellen etwas her, was Erlösung bedeutet.
Verbindet ein Mörder und sein Opfer auch ein karmisches Band irgendwie, oder?
Ja, das kann man sagen. Solange das Opfer Groll in sich trägt, ja. Und solange der Täter Schuld in sich trägt, ja. Wenn wir dahin gehen, dass wir das erlösen, sind wir befreit. Dann löst sich das karmische Band auf. Dann sind wir Freiheit. Dann haben wir angenommen, dass alles Liebe sind und wir sind in der kosmischen Schwingung. Solange wir Schuld, Groll, Bereuen und Angst in uns tragen, sind wir in dem irdischen Raum gefangen. Etwas in uns ist nicht befreit oder kosmisch.
Schuld eine Kombination von verschiedenen Gefühlen, oder?
Ja. Wenn wir uns schuldig fühlen, ist es sicherlich das Beste, um Vergebung zu bitten. Wir können das persönlich tun, falls dieses möglich ist, oder einfach nur über den Quantenraum, über das virtuelle Feld. Wir sind mit allen Seelen verbunden. Es geht immer um Freiheit, immer um Loslassen. Solange wir nicht loslassen, werden wir dieses Spiel bereuen. Wenn wir Opfer waren, und ein Täter und dieses Band noch besteht, werden wir uns wieder inkarnieren. Und dann wird der Täter das Opfer sein. Weil wir die Erfahrung machen sollen. Wir sind dann wie aneinander geschnürt. So lange, bis wir als Seelen sagen können, okay, jetzt verstehe ich, aus welchen Gründen du das gemacht hast. Und ich kann es nachvollziehen. Ich kann es verstehen. Und jetzt kann ich dir vergeben. Wenn wir ohne die Erfahrung, Opfer zu werden oder erneut eine Rolle einzunehmen, die uns unsere Seele eigentlich schmerzt, leben wollen, können wir das auch gleich tun. Wir können um Vergebung bitten, wir können alle Formen, die uns etwas zugefügt haben, vergeben. Es ist eine tiefe spirituelle Praxis, um frei zu werden, loszulassen, nicht aufzurechnen. Gandhi sagte, Aug um Aug, Zahn um Zahn und die Welt wird blind. Lernen wir loszulassen, dann sind wir frei.
Gibt es sowas wie eingebildete Schuld, die in Wirklichkeit gar nicht da ist? Ja. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, vielleicht kannst du was dazu sagen.
Ja, auch das gibt es. Es gibt auch die Schwingung von Schuld. Wir hier in Deutschland sind in einem kollektiven Schuldbewusstsein aufgewachsen. Und auch das gilt es zu überwinden. Auch da sollten wir um Vergebung bitten für die Opfer des Dritten Reichs. Um uns zu befreien, um kollektiv Freiheit zu erschaffen, um Vergebung zu erfahren. Wir sind aus einem ganz bestimmten Grund in diesem Land geboren, um genau das zu tun. Wenn ich die Leben betrachte und die Seelen zwischen den Leben, wechseln sie sich immer ab. Einmal das Opfer, einmal ist das der Täter oder das Opfer. Und wir haben Verabredungen miteinander. Wir haben Verabredungen in bestimmten Feldern der Familien. Einmal ist das die Mutter und der Vater. Und das Kind wird im nächsten Leben Mutter oder Vater sein. Und so haben wir die Möglichkeit, uns das zu lehren, wie die andere Seite aussah. Und alles von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Wir wachsen dadurch. Wir erfahren, was es bedeutet, Übermacht über andere zu haben. Oder wir erfahren, was es bedeutet, Ohnmacht einzunehmen, ausgeliefert zu sein. Wenn wir all diese Erfahrungen durchlaufen sind, werden wir weiser.
Betrifft zum Beispiel diese kollektive deutsche Schuld, wie sie erlebt wird oder auch beschrieben wird, auf Menschen, die erst nach dem Krieg geboren worden sind oder im Krieg unschuldige Kinder waren?
Ja. Wir werden in dieses Schwingungsfeld hineingeboren. Und es ist eine Aufgabe, das zu überwinden. Es ist eine Entscheidung der Seele gewesen, in dieses Land zu gehen, mit allen Vor- und Nachteilen. Es gibt auf der feinstofflichen Ebene immer etwas zu tun, egal in welchem Land wir geboren wurden, für diese Heimat, für dieses Land. Auf meiner eigenen Seelenreise erlebte ich in einem Leben, war ich das KZ-Opfer und in den nächsten Leben werde ich in dem Land der Täter geboren. Das hat eine tiefe Bedeutung. Eine tiefe Bedeutung von Vergebung. Von tiefer Hingabe an alle Fehler, an alle Grausamkeiten, die begangen wurden, auch sie wieder in ins Licht zu bringen, sie zu vergeben. Wir können einander nur so helfen. Wir können keine Seele auslassen. Solange nicht alle Seelen erlöst sind, werden wir wiederkehren. Und dieses Feld, was wir irdischen Raum nennen, gemeinsam helfen, aufsteigen zu lassen. Wir können das nicht ausklammern. Wir sind in einem kosmischen, universellen, großen Zuhause. Wir können die Erde nicht ausklammern. Alles ist eins. Wir können ihn nicht als Planeten dort belassen, wo wir all unsere Schmuddeligkeiten bewahren. Es geht darum, das zu durchleuchten, was wir auf der Reise und der Ebene des Menschseins erlebten, durchlitten oder auch bewirkten. Wir kennen das sehr deutlich in den Kulturen der Bodhisattvas. Seelen, die immer wiederkehren, um anderen zu helfen, damit diese irdische Befreiung geschehen kann. Meiner Betrachtung nach sind wir alle so etwas wie Bodhisattvas. Wir möchten einander wirklich helfen. Und je mehr Schleier wir durchschauen können, umso mehr können wir wirklich helfen. Umso mehr Kraft haben wir, dass die Veränderung geschehen kann, das nicht mehr aufrechnen, das nicht mehr an dem festhalten, was nicht gut ist, sondern uns in einem Feld der konstruktiven Entwicklung bewegen. Natürlich, die Dinge, die nicht gut sind, möchten weiterentwickelt werden, aber nicht, indem wir uns darin festbeißen. Einstein sagte, wir können alles nur aus einer höheren Dimension herauslösen, in die niedrige Dimension. Das heißt, es geht darum, uns an die höheren Bewusstseinsebenen und Dimensionen zu erinnern. Dann können wir die anderen Dimensionen erlösen und durchleuchten und uns somit erleuchten in all unseren Schichten.
Ändern sich offensichtlich die Informationen, die jetzt zum Beispiel in einem Land sind, wenn durch Menschen aus anderen Kulturen, die wie hier in Deutschland hier auch jetzt leben und irgendwie da reinwachsen und sich vermischen, ist es dann nicht mehr so klar alles? Ist es dann, oder gibt es einfach was Neues dadurch?
Ja, das ist wunderschön. Es entsteht eine Universalität, eine Unity. Das ist das Zeichen unserer Zeit. Wir werden eins. Und wir sehen das in der Sichtbarkeit. Die großen Städte durchmischen sich mit allen Nationen, mit allen Formen, Sprachen, mit allen Gewohnheiten und Vorlieben. Wir werden eins über das World Wide Web. Es ist alles wunderbar. Das ist unsere wahre Natur, unsere wahre Seelenidentität.
Möchtest du noch mehr sagen über die Begleitung von Sterbenden? Ist es gut, ganz offen zu den Menschen zu sagen, nicht, oh ja, du wirst ja wieder gesund oder so, wenn es klar ist, dass er stirbt, zum Beispiel?
Ich denke, es ist sehr gut, offen darüber zu reden, weil wir uns dann vorbereiten auf unsere große Reise. Wir kennen das alle. Vor Reisen sind wir immer angestrengt. Wir müssen noch dies und jenes tun. Aus der Unsicherheit heraus, was uns erwartet, und aus dem Gefühl, dass wir auch alles richtig abschließen. Unser Tod ist unser Mahasamadhi, unsere große Reise, unsere große Erleuchtung. Und wir sollten vorbereitet sein. Wir sollten es in gewisser Weise feiern können. Auch wenn unser Körper in einem desolaten Zustand ist, auch wenn da Ängste sind. Wir sollten versuchen, uns mit den kosmischen ewigen Wesen zu verbinden. Sie führen uns in die anderen Dimensionen. Sie sind unsere Freunde. Oft hören wir auch von Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, dass Verwandte, die vor ihnen gegangen sind, sie abholen und ihnen helfen. Wenn wir in direkte Kommunikation gehen, dass wir uns helfen lassen möchten, wird das geschehen. Wenn wir in diese Vision gehen, wie wir sterben möchten, schon präventiv, wenn es noch gar kein Thema ist, tun wir etwas für den Moment. Wir bereiten uns vor. Wir würden uns auf jede andere Reise auch vorbereiten. Wir würden das Land studieren, wir würden die Bedingungen studieren. Warum nicht auf unsere große Reise? Warum sie ausklammern bis zum letzten Moment, bis sie uns überwältigt? Das ist nicht sehr klug. Wir sollten uns auf unsere große Reise vorbereiten und sie mit unseren geliebten Menschen besprechen. Auch wenn wir erst in 10, 20, 30 oder 40 Jahren diesen Körper verlassen sollten. Mit jedem Moment, den wir unseren Moment des Mahasamadhis visualisieren und uns überhaupt vorstellen, wie wir gehen möchten, werden wir das in den Raum als Realität geben. Wir sprachen davon, dass wir jeden Moment das durch uns formen, was als Realität erscheint. Indem wir die Energien ausstrahlen, indem wir uns mit Visionen verbinden, indem wir kraftvoll kreative Wesen sind, befreite Wesen. Und so natürlich auch mit unserem Tod, mit unserem Mahasamadhi. Wenn wir das tun, wird er so für uns da sein, wird uns in Geborgenheit begegnen, in Ruhe, in Vertrautheit, in Schönheit und nicht in der Form der überwältigenden Übermacht, nicht in Form von Verwirrtheit oder Kampf. Wir wissen von den großen Meistern Indiens, dass sie den Tag bestimmen können, wann sie gehen. Und ein Fest feiern, in dem sie alle einladen und ihren Mahasamadhi verkünden. Und dann in Ruhe gehen. Sie sind vorbereitet. Auch wir können das tun. Wir sind ewig. Es ist einfach eine große Reise.
Ist es dafür auch deshalb auch sinnvoll, so die praktischen Sachen wie Erbe und was alles so ist oder was mit dem Leichnam passieren soll, das früh genug zu klären, damit wirklich dann nur noch ein Hereinrelaxen in das Sterben passiert?
Ja, ich denke ja. Es ist gut, ganz klar damit zu sein und nicht im letzten Moment etwas dieser Art zu besprechen, sondern sich vorher Zeit zu nehmen und es auch durchaus zu planen, sich vorzustellen, was ist die Form, wie möchte ich gehen, wer soll da sein. Möchte ich allein sein? Möchte ich begleitet sein? Wir können uns auch vorstellen, wo stehe ich gerade auf meiner Lebensreise, In welchem Moment befinde ich mich? Wie lange möchte ich mir noch Zeit nehmen in diesem Körper? Was möchte ich noch erfahren? Und wie möchte ich dann gehen? Das sind wichtige Planungen. Das ist so, als ob wir unseren Kompass für das Leben einstellen und nicht herumirren und irgendwie nicht wissen, was wir tun. Jede Energie, die wir aussenden, erschafft etwas. Vergessen wir das nicht. Jede Energie. Wenn wir Angst haben, erzeugen wir Angst. Wenn wir Glückseligkeit sind, erzeugen wir Glückseligkeit. Die Erfahrung in meinen Nahtoderlebnissen hat mir immer wieder gezeigt, wie nahe dieser Raum ist. Er ist nur einen Hauch entfernt. Und wir sind einfach auch schon da. Wir sind das auch. Es ist nur eine Form von Übergang. Wenn ich mit verstorbenen Wesen kommuniziere, erfahre ich, wie glücklich sie sind. Und sie sagten mir oft, was habe ich nur gekämpft und wie wundervoll ist es hier. Wie wundervoll ist es in dieser Form jetzt zu sein. Und ich verstehe alles.
Hat es große Auswirkungen, wenn jemand sein Leben selber beendet?
Das kommt ganz drauf an. Wenn es in absoluter Frieden geschieht, überhaupt nicht. Wenn es im Widerstreit mit dem Leben geschieht, kann es mitunter schwierig sein, wieder auf die Erde zu kommen, weil wir wieder in Widerstreit kommen. Wir können nicht fliehen vor unseren Aufgaben. Wir werden immer geliebt, egal was wir tun, auch wenn wir den Freitod wählen. Aber für unsere Seelenreise bedeutet jede Entscheidung auch eine Verantwortung. Das heißt, ich weiche vor etwas aus. Etwas überwältigt mich so sehr, dass ich sofort in meinen allewigen Zustand der Erleuchtung des Todes gehe. Da weiß ich, warum alles so ist. Aber wenn ich dann wieder in einen Körper komme, bedeutet das, ich gehe genau dort weiter. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass wir den Mut haben, alles zu durchleuchten, was erscheint. Einfach für uns selbst, für unsere Seelenreise, für unser Wachstum. Nicht, weil wir dann nicht mehr oder weniger geliebt werden oder aus irgendeiner Form herausfallen. Nein, einfach für uns. Damit wir es sanft haben, gut haben. Damit wir die Wogen, die hochschlagen, durchspülen können in einer Sanftheit und nicht darin gefangen werden. Nicht hin und her geschleudert werden, sondern hindurchtauchen. Auch mit Wesen, mit Menschen, die ihr Leben nahmen, mit denen ich danach kommunizierte, erlebte ich, dass sie völlig glücklich waren. Als Ewigkeit. Wir brauchen uns nicht zu fürchten.
Ist das Bestreben der modernen Medizin, das Leben mit allen Mitteln zu verlängern, ist das irgendwie sinnvoll?
Ich denke, es kostet manch einer Seele oder einem Körper sehr viel Kraft, dann zu gehen. Ich erlebte es bei der Großmutter und dem Großvater eines Freundes, die vollkommen an Schläuchen noch am Leben gehalten wurden, wie sie immer, wenn sie kurz erwachten, alles aus sich heraus rissen und entfernen wollten. Sie wollten gehen. Was soll der Körper tun? Er ist vielleicht bereits mehrfach kollabiert. Wie kann er sich verabschieden? Es ist nicht einfach, dann diese Verabschiedung zu vollziehen. In anderen Fällen kann es wundervoll sein und eine enorm kostbare Zeit, wenn wir Menschen aus ihrem Koma wieder ins Leben zurückbringen können. Ich denke, dass es von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Wenn wir einen sehr alten Körper haben und alles darauf hindeutet, dass wir uns vom Leben verabschieden möchten, ist es sicherlich gut, das anzunehmen. Wenn wir einen relativ jungen Körper haben, der möglicherweise in einem Koma liegt, ist es gut, wenn er wieder zurückkommen kann. Wir haben viele Studien davon, dass Koma-Patienten alles mitbekommen. Sie sind in diesem Raum des bereits fast vollzogenen Mahasamadhis. Sie sehen alles, sie wissen alles, sie sind in Erleuchtung. Sie planen ihr Leben neu. Sie entscheiden neu, ob sie wiederkommen möchten oder nicht. Es ist ein glückseliger Zustand. Und trotzdem sehen sie alles, was um sie herum im irdischen Raum passiert. Mit Angehörigen, mit den Ärzten. Sie können sie beobachten. Gleichzeitig können sie im multidimensionalen Space sein. Ein unglaublicher Moment für eine Seele, für einen Geist und für einen Körper. Kostbar. Das ermöglicht uns die Medizin auch. Wir haben dadurch diese Berichte dieser Menschen, die alles erlebten und uns dann erzählen, wie es war, zurückzukommen. Das sind Meilensteine für unser Bewusstsein. In Brasilien gibt es eine Kultur, dass Medien einbezogen werden in die Medizin. Die Brasilianer haben ein sehr natürliches Verhältnis zur Spiritualität und zu Medien. So werden Medien an psychiatrische Anstalten eingeladen, um mit den Patienten zu sprechen, was sie erleben. Und die Medien sprechen aus einer Sphäre, was sie wirklich erleben und was mit ihnen geschehen ist. Und die Ärzte können dann vermitteln. Eine großartige Möglichkeit. Wenn wir diese Möglichkeit hätten mit Koma-Patienten, wüssten wir sehr genau, wann es konstruktiv ist, lebenserhaltend, oder wann es schmerzvoll wird, noch gehalten zu werden in dem hiesigen Raum.
Gibt es noch was zu dem Thema Sterben, wo wir jetzt eben dran sind, von dir zu sagen?
Ich glaube, dass das natürlich ein sehr großes Thema ist. Jeden Tag in uns sterben Zellen und jeden Tag erwachen Zellen zu neuen Leben. Wir sind uns darüber nicht bewusst. Wenn wir von Sterben sprechen, meinen wir nur unseren physischen Körper, der stirbt. Alles andere lebt und ist ewig. Das heißt, wir beschäftigen uns auf dieser Ebene gar nicht mit unserem physischen Körper. Wir könnten die Zellen unterstützen, dass sie sich aufs Purste und Beste erneuern, dass sie Gesundheit erschaffen. dass wenn es irgendwann einmal für uns an der Zeit ist, diesen Körper zu verlassen, in Sanftheit gehen. Wir sind relativ unbewusst mit diesen Themen. Alles, wo wir unser Bewusstsein hinlenken, erschafft bereits eine Form von Geschehen. Wenn wir lernen, bewusst damit umzugehen, gesunde Zellen für unseren Körper zu erschaffen, genau zu schauen, was braucht dieser Körper, was nährt ihn wirklich, was tut ihm wirklich gut, welche Nahrungsform, welche Sportart, wie viel Ruhe, erschaffen wir ein Zusammensein. Unser Körper ist ein Diener. Er dient uns. Ein so treuer Diener. Tag und Nacht. Wie viel Respekt zollen wir diesem Diener? Er ist hier für uns das Gefäß, das unsere Seele und unser Geist hier Form annimmt. Und er ist wundervoll. Was tun wir unserem Körper wirklich Gutes? Wie viel Schönheit, Aufmerksamkeit, Lob und Friede geben wir ihm? Ich glaube, dass wir das lernen können, dass unsere Zeit dahin reift, dass wir alle ein neues Verhältnis mit dem Körper bekommen. Nicht erst, wenn diese Wake-up-Calls stattfinden, sondern wir können das bereits jetzt tun. Präventiv unseren Körper mit Licht füllen, in jeglicher Form, energetisch wie auch durch Materie. Und unseren Geist dahin ausrichten, unseren Körper zu würdigen. Dieser Moment, dass immer in uns etwas in Transformation ist, stirbt und neues Leben hervorbringt. Ein immer fortwährender Prozess erlaubt uns, uns auch immer fortwährend neu zu erschaffen. Wir wissen, dass das kosmische, ewige Liebe ist, aus Liebe besteht, aus tiefster, bedingungsloser Liebe und Hingabe. Das können wir für unseren Körper entwickeln. Das bedeutet, damit erschaffen wir für uns Leben. Lebenswertes Leben, Gesundheit, Heilung, Glück. Unser Körper ist das, was uns ermöglicht, diese Mitteilung hier auf der Erde zu machen, zu anderen Körpern. Und mein Gedanke ist, dass wir damit beginnen sollten.
Ja, unser Körper ist unser Tempel. Mhm.
Ja. Franz von Assisi sagte zu seinem Körper immer, der alte Esel. Als er dann nahezu seinen Körper verließ, wurde er sich seiner Ewigkeit bewusst und er bereute, dass er seinen Körper so bezeichnete. Er sah ihn als wundervollen Diener, als Vehikel, um hier sein zu können, der auch Bedürfnisse hat. Jeder Diener hat Bedürfnisse.
Jeder Diener braucht mal eine Pause, muss mal rasten.
Ja. Ich danke dir, dass du
Ich danke dir.